Das war schon so eine Freakshow.
So, wenn er jetzt nicht Ruhe gibt wegen dem Thema, dann fliegt er halt raus.
Ist da erstmal so richtig abgestürzt.
Wir dachten, wir sind richtig harte, durchgeknallte Typen, bis wir mit Ozzy Osbourne auf Tour waren.
Also, es sieht nicht sonderlich dynamisch aus.
Wenn Leute behaupten, sie könnten sich an die 80er erinnern, waren sie nicht wirklich dabei.
Moin und hallo zu Boys of Summer, dem 80er Podcast. Draußen ist es winterlich kalt, deswegen werden wir heute in diesem Podcast mal so richtig einheizen. Mit harten Klängen, mit heißen Klängen, mit ein wenig Verrücktheit. Denn in dieser Folge soll es um den Verrückten schlechthin gehen, den Madman, den Prince of Darkness, wie er in späteren Jahren betitelt wurde. Ozzy Osbourne, der ja im vergangenen Juli im Alter von 76 Jahren leider verstorben ist, nicht aber ohne noch einmal mit seiner Ex-Band Black Sabbath auf der Bühne gestanden zu haben, das nur ganz kurze Zeit vor seinem Tod. Ozzy hat uns auch ein Vermächtnis hinterlassen, das gerade in den 80ern farbenprächtig und absolut hörenswert ist. Ich bin Eckhard Maronde und ich möchte heute über Ozzy Osbourne und sein Album The Ultimate Sin sprechen. Mit einem Studiogast, der uns schon in vergangenen Folgen zu Van Halen, Whitesnake, Def Leppard und Bryan Adams kompetent zur Seite gestanden hat. Also immer dann, wenn die Gitarren ein wenig aufgedreht werden. Er ist Musikjournalist und Musiker bei den Bands Task Force, Toxicator und Darkness. Hallo, Dominik Rothe.
Hallo Eckart, vielen Dank für die erneute Einladung.
Aber gerne. Wir haben ja heute auch wirklich ein Thema, das ist eigentlich prädestiniert. Da muss jemand mit Gitarrenkenntnis am Mikrofon sitzen.
Ja, hast du vielleicht nicht ganz unrecht.
Warum ist das so? Ozzy Osbourne, ich meine, der ist ja Sänger. Was hat er denn mit Gitarren zu tun?
Der gute Ozzy hat es im Laufe seiner Karriere geschafft, wirklich immer supergeile Gitarristen sich an die Seite zu holen, die er dann zumeist auch große Teile der Songs für ihn geschrieben haben.
Okay.
Ja, also ist ja so, ne? Gerade Zakk Wylde zum Beispiel, der ja jetzt zuletzt in Ozzys Band gespielt hat, wenn man so da so irgendwie No More Tears von Anfang der 90er sich anhört, die Riffs mit den vielen Pinch-Harmonics und so, da ist ja völlig klar, wer da Gitarre spielt.
So ist es.
Jeder Gitarrist hat ja dann doch Ozzys Sound so ein bisschen auch seinen Stempel aufgedrückt. Zumindest die, die es auf ein Studioalbum geschafft haben. Gab ja auch einige, die wirklich nur sehr kurz dann in der Band waren, um mal irgendwie auf einer Tour auszuhelfen oder so.
Genau. Ozzy Osbourne, gehen wir gleich nochmal drauf ein, wodurch der eigentlich bekannt geworden ist. Also natürlich auch über sein Solowerk. Wie ist er dir denn ins Gedächtnis gekommen? Wie hast du ihn kennengelernt als Musiker?
Als ich so Anfang der 2000er irgendwann anfing, mich dann ein bisschen mehr für Musik zu interessieren, war natürlich The Osbournes der heiße Scheiß auf MTV.
Ah.
Ja, das war so mit der Person Ozzy Osbourne sicherlich mein erster Kontakt. Ja genau, 2002 kam die Serie ja raus. Das passt dann so auch ziemlich mit der Zeit, wo ich dann anfing, mich so mehr für Musik und auch für härtere Musik dann zu interessieren. Das war auf jeden Fall ein Faktor. Wenn es jetzt ans Musikalische geht, ist tatsächlich in dem Videospiel GTA Vice City war ein Song von Ozzy Osbourne auf dem Soundtrack drauf, der Titelsong von Bark at the Moon. Und ich weiß noch, dass ich den immer ganz super fand, wenn der da auf dem Hardrock- und Metal-Radio kam, während ich da im Spiel durch die Stadt gecruised bin.
Also das heißt, das Spiel, das besteht darin, dass man Autos fährt und
unter anderem.
dann kann man aber auch ein Autoradio anmachen. Da
ja, genau.
Lief dann wirklich immer die heißeste 80er-Jahre-Musik,
ja,
unter
das
anderem.
Das war in so einem 80er-Jahre-Miami, Pseudo-Miami-Setting.
Okay.
Und dann gab es da halt verschiedene Radiosender im Spiel, die dann verschiedene Genres bedient haben und unter anderem V-Rock war dann der Sender für harte Gitarrenmusik und da habe ich dann auch, also neben Ozzy Osbourne ganz viele andere Sachen so entdeckt, Iron Maiden, Slayer, Megadeth, was weiß ich, also da lief wirklich die Creme de la Creme der harten 80er-Mucke.
Okay, die Osbournes, da muss man auch gerade eben ein bisschen ausholen, das war eine, wie nennt man das, eine Reality?
Ja, heute wohl Reality-Show, ich glaube damals war eher so Doku-Soap oder so, also
ah, okay.
es war ja so ein bisschen so auf echt getrimmt, obwohl es ja eigentlich dann doch mehr Fake war als alles andere.
Okay, aber es ging dann um die Familie Osborne mit Ozzy als Familienoberhaupt und seiner Frau Sharon. Und einigen der Kinder, also waren jetzt, glaube ich, auch nicht alle, einige wollten auch nicht mit in die
nur,
Show.
Jack und Kelly, die ja auch diejenigen sind, die man so in der Öffentlichkeit am ehesten kennt, sind die einzigen von deren Kindern, die da aufgetreten sind.
Und das war schon so eine Freakshow, muss man sagen.
Ja.
Ne? Also ich meine, Ozzy als kaputter Rockstar im Grunde genommen mit seinen ganzen Problemen.
Und das ja auch zu einer Zeit, wo so seine musikalische Karriere, sag ich mal, jetzt auch nicht gerade auf ihrem Höhepunkt war. So, muss man ja jetzt leider so sagen, weiß ich nicht, Down to Earth war damals das aktuelle Solo-Album. Ich meine, die Platte ist nicht schlecht so, ne, aber ist jetzt auch nicht die Platte, über die heute, glaube ich, jeder noch spricht, wenn man ihn auf Ozzy Osbournes Solo-Schaffen anspricht, auch wenn da mit Dreamer natürlich nochmal ein Hammer-Mainstream-Hit drauf war.
Genau, also das heißt, Ozzy Osbourne hatte natürlich eine lange Karriere mit Höhen und Tiefen und No More Tears, was du ja angesprochen hattest, von 1991 eher ein Höhepunkt auf jeden
Fall. Das auf jeden Fall.
Und die 80er auch, ja, auch mit Höhen und Tiefen, muss man sagen. Also musikalisch eher mit Höhen und Ozzy hat es aber auch schon ordentlich krachen lassen, bis der Körper nicht mehr mitspielte und das waren dann eher so die Tiefen.
Ich erinnere mich da immer an ein Kapitel in der Bandbiografie von Motley Crue, in der Nikki Sixx so sinngemäß schreibt: Wir dachten, wir sind richtig harte, durchgeknallte Typen, bis wir mit Ozzy Osbourne auf Tour waren und den mal kennengelernt haben. So, ne? Da hat er ganz klar gesagt, der hat wirklich alles nochmal übertroffen, was alle anderen Rockbands und Metalbands damals in den 80ern so an Party und Eskalation hatten.
Okay. Vielleicht sollten wir mal ganz kurz sagen, wer ist eigentlich Ozzy Osbourne gewesen? Also Ozzy Osbourne ist ja letztes Jahr leider verstorben nach einem, ja, kann man schon sagen, erfüllten Rockstar-Leben. Also jetzt muss man auch sagen, die letzten Jahre war er auch krank und es war jetzt irgendwie schon abzusehen. Vielleicht gehen wir mal ganz kurz durch, was er alles gemacht hat. Also Ozzy Osbourne wurde am 3. Dezember 1948 in Birmingham geboren, also in einer Arbeiterstadt, stammte aus einfachen Verhältnissen, viertes von 6 Kindern, mit 15 ging er von der Schule, keine gute Prognose, auch jetzt war Birmingham sicherlich auch keine Stadt, wo man irgendwie groß Karriere machen konnte. Er landete mit 17 im Knast das erste Mal, tätowierte sich dann seinen Spitznamen Ozzy auf die Finger seiner linken Hand und da war er ganz Trendsetter. Also heute hat das ja gefühlt jeder bis hin zum Bankberater und seinen ersten, ja, ist ja so, oder?
Ja, du hast schon recht, die Wahrnehmung hat sich da sehr stark verändert in der Gesellschaft.
Genau, und sein erster richtiger Job, der war in der Band Black Sabbath. Und Black Sabbath, da war er zwischen 1970 und, oder 69 natürlich, 1970 kam das erste Album raus, 1970 und 1979 aktiv mit Unterbrechung. Und Black Sabbath war auch in den 70ern eigentlich schon so eine Band, die polarisiert hat. Nicht? Also die Fans haben die unheimlich gehypt und geliebt. Und es gab aber auch erbitterte Gegner und das ist so eine Sache, die sich bei Ozzy Osbourne irgendwie so durchzieht und das ging dann nach 1979 dann auch nahtlos weiter. Ja. 1979 muss man dazu sagen, er wurde aus der Band rausgeworfen, weil es einfach nicht mehr ging.
Ja.
Also er war körperlich am Ende, man hört es dann schon auf den letzten 3 Alben, also eigentlich schon seit Mitte der 70er hört man ihm an, dass seine Stimme schon ziemlich angeschlagen ist.
Ja, wobei man jetzt natürlich ja sagen muss, dass auf diesen 3 Platten auch der Rest der Band jetzt nicht gerade auf seinem Zenit unbedingt war, was so das kreative Schaffen angeht. Also Sabotage geht ja vielleicht noch in Ordnung, aber dann
absolut.
Technical Ecstasy und vor allem Never Say Die sind ja dann schon irgendwie auch auf musikalischer Ebene jetzt nicht gerade die Sternstunden der Black Sabbath-Diskografie. Also Ozzy war ja längst nicht das einzige Problem in dieser Band zu dem Zeitpunkt, aber irgendwie ist er halt derjenige, bei dem die anderen dann gesagt haben, nee, Mann, das geht so nicht mehr.
Also er hat es vielleicht einfach noch mehr als noch die anderen auf die Spitze genau, er hat sich am Drogenbuffet dann noch ein bisschen mehr bedient und 1979 ist er dann aus der Band rausgeflogen und hat sich dann in Los Angeles, so heißt es, erstmal in so einem Hotel einquartiert und ist da erstmal so richtig abgestürzt, bis seine damalige Flamme und spätere Frau Sharon Osbourne oder Sharon Arden zu dem Zeitpunkt ihn da quasi rausgeholt hat und ihm dann vorgeschlagen hat, versuch's doch mal mit einer Solo-Karriere. Ja. Und das ist irgendwie auch so eine Geschichte so aus einer völlig anderen Zeit. Also ich weiß nicht, also das kann man sich ja eigentlich nur leisten, wenn man jetzt keine große Not hat. Und da ist natürlich auch so dieses Zuvertrauen drin, dass man als Musiker unbehelligt und wirklich als Star weiterarbeiten kann. Ja. Also heute wäre das ja irgendwie, ich weiß nicht, wenn der Sänger von Nickelback jetzt nur so als Beispiel, wenn der jetzt total abstürzt, okay, der hat jetzt vielleicht noch genug Rücklagen, um ein gutes Leben zu führen, aber würde er denn als Chad Kroeger oder wie er ausgesprochen wird, so eine Solo-Karriere starten können? Also ich weiß nicht.
Ja, das ist auf jeden Fall heutzutage wahrscheinlich ein bisschen schwieriger. Zumal man ja auch mal sagen muss, so gerade jetzt was in diesen Heavy-Metal-Bereich angeht, ist ja Ozzy Osbourne auch der einzige, würde ich fast behaupten, Sänger, der nach dem Ausscheiden aus der Band, mit der er bekannt geworden ist, dann eigentlich fast genauso, wenn nicht sogar genauso erfolgreiche Solo-Karriere hingelegt hat.
Ja, wie ist es mit seinem Nachfolger bei Black Sabbath, mit Ronnie James Dio?
Der
vielleicht auch noch so ein bisschen, ne?
Ja, wobei jetzt Dio solo ja nie die Strahlkraft, also der hat ja längst nicht, als er dann mit den Black Sabbath Jungs nochmal Heaven and Hell gemacht hat in den 2000ern, hat er ja direkt in viel größeren Hallen gespielt als mit Dio. Ja. Ozzy Osbourne habe ich auch solo nur in Arenen gesehen, wo mehr als 10.000 Leute reinpassen, so, ne? Also,
okay.
Und auch wenn ich sonst so überlege, irgendwie Rob Halford, Bruce Dickinson, was weiß ich, die ja alle mal so Solo-Ausflüge hatten, keiner von denen war auch nur ansatzweise so erfolgreich wie die Band, in der sie vorher und dann später wieder gesungen haben. Mhm. Aber Ozzy Osbourne, finde ich, solo steht dem Erfolg von Black Sabbath jetzt nicht in viel nach, was allerdings sicherlich auch viel an Sharon Osbournes eisernem Willen liegt, würde ich jetzt mal sagen. Also ich glaube nicht, dass er das ohne, also so viel man an ihr ja auch kritisieren kann, wenn man jetzt möchte, was das Geschäftliche angeht und den Erfolg seiner Solokarriere, trägt die, glaube ich, schon einen sehr, sehr großen Anteil daran, dass das für den Ozzy dann alles so gut funktioniert hat, dass er dann Black Sabbath auch gar nicht mehr so unbedingt brauchte, auch wenn es ja dann später 2-3 Mal zur Reunion kam.
Genau, also Sharon Osbourne, muss man dazu sagen, trat als Managerin, also später von Ozzy Osbourne, beziehungsweise sie hat ja direkt diese Rolle dann übernommen, also als sie ihn dann aus dem Hotel quasi da also seine Schulden beglichen hatte und ihn da irgendwie aus dem Tief rausgeholt hat. Sie trat dann in die Fußstapfen ihres Vaters, der nämlich Manager von Black Sabbath vorher war und da die guten Deals wahrscheinlich ausgehandelt hatte. Und die galt ja oder gilt nach wie vor ja wirklich so als knallharte, wie soll man sagen, als eiserne Lady sozusagen. Also der konnte man jetzt gar nichts vormachen.
Nee, aber ich meine, der Erfolg gibt ihr ja am Ende irgendwo auch ein bisschen Recht in ihrer Herangehensweise an das Geschäftliche. Das kann man ja jetzt nicht absprechen.
Ja, was immer sie da besprochen hat oder was immer sie da ausgehandelt hat, also letzten Endes, klar, ich meine, ihr Klient war halt ihr Ehemann und den hat sie, glaube ich, bestmöglich vertreten. Also
auf geschäftlicher Ebene sicherlich.
Ja.
Aber auf geschäftlicher Ebene gab es ja manchmal auch ein paar Probleme in der Ozzy Osbourne Solo-Karriere. Und die wirkten sich ja auch ein bisschen auf das Album aus, auf das wir ja jetzt nochmal konkret zu sprechen kommen wollten.
Okay.
The Ultimate Sin ist ja 85, 86 kam es raus, genau,
86, 85 genau.
Aufgenommen, ja. 86 kam es raus, ist ja das zweite Album mit dem Gitarristen Jake E. Lee, der den sehr undankbaren Job hatte, den viel zu jung verstorbenen Randy Rhoads dann zu beerben in Ozzy Osbournes Band. Es gab natürlich nach Randy Rhoads Tod noch andere Gitarristen, die dann erstmal die Tour so zu Ende spielen konnten, aber ne, die waren ja dann wirklich mehr so Aushilfen für den Moment. Aber der erste wirklich feste Gitarrist, der dann auch Platten mit aufgenommen hat nach Randy Rhoads, war ja nun mal Jake E. Lee. Und der hatte ja am Anfang in der Ozzy Osbourne Band einen sehr, sehr schweren Stand.
Warum?
Das erste Album, auf dem er gespielt hat, Bark at the Moon, war ein Wahnsinnserfolg für Ozzy Osbourne, aber für den guten Jake war es auch ein bisschen schwierig, weil ihm, so sagt er, die Songwriting-Credits, die ihm da eigentlich zustehen würden auf Bark at the Moon, halt verwehrt wurden. Da ist ihm natürlich nicht nur viel Geld flöten gegangen, sondern eben auch so ein Stück weit Anerkennung und Wertschätzung für seine Arbeit. Weswegen es da ja durchaus ein paar Reibereien gab, bis ihm dann ja quasi ins Gesicht gesagt wurde, so wenn er jetzt nicht Ruhe gibt wegen dem Thema, dann fliegt er halt raus und es wird wieder jemand anders rangeholt. Und da er damals ja noch relativ früh in seiner Karriere war und noch jung, hat er natürlich dieses Engagement bei Ozzy Osbourne dann auch einfach als Kickstart für eine dann längere Karriere begriffen und gesagt, ja gut, dann beiß ich jetzt einmal in den sauren Apfel und lass mich da jetzt einmal quasi über den Tisch ziehen, so, aber dafür kann ich dann jetzt endlich Profi-Gitarrist werden, so. Aber ist ein Thema, was ja dann noch sehr lange im Nachgang immer mal wieder aufkam, dass ihm dann nie so die Credits zugesprochen wurden, weswegen er sich bei dem Nachfolgealbum The Ultimate Sin ja dann hat zusichern lassen, dass das diesmal anders laufen würde. Und da hat es ja dann auch geklappt. Da sind die Songwriting-Credits ja, also zumindest er ist da auf jeden Fall durchweg namentlich genannt, außer bei einem einzigen Song, den er dann halt auch nicht mitgeschrieben hat. Aber wenn man dann schon sieht, auf Ultimate Sin, 8 von 9 Songs hat er Co-Writing-Credits, da ist die Wahrscheinlichkeit, dass das auf Bark at the Moon ganz ähnlich aussehen würde, ja dann doch ziemlich hoch. Und da ist es ja auch irgendwie verständlich, dass er da Zeit seines Lebens ein bisschen gefrustet war, dass das nie so richtig offiziell gemacht wurde.
Genau, also muss natürlich immer sagen, was auf dem Album steht, das muss ja nicht letzten Endes das sein, was bei den Verwertungsgesellschaften angegeben wird.
Das
wird dann
natürlich.
Ja genau der Share, also wie viel Prozent dann quasi wem zusteht, das wird dann ja immer angegeben. Das mag dann auf dem Album auch immer ein bisschen anders aussehen, aber er hatte hier offensichtlich auch einen Punkt, dass er auch bei diesen Verwertungsgesellschaften gar nicht angegeben wurde.
Genau.
Und du hast ihn mal interviewt, also Jake E. Lee, du hast den Gitarristen mal interviewt. Was sagte er da?
Das ist jetzt auch schon wieder einige Jahre her. Das war tatsächlich an dem Tag des Interviews war irgendwie das 30-jährige Jubiläum von Bark at the Moon, meine ich. Oder
also
25-jährige oder so.
83 also rausgekommen, demnach
oder
2013.
Oder 25-jährige oder so. Auf jeden Fall am 14. November kam das ja raus, 83. Und es war dann wirklich irgend so ein Jubiläumsjahr. Was war es dann? Ja doch.
35. vielleicht.
35. Sogar. Genau, 2018 war das ja dann so. Das kommt dann hin. Genau, es war wirklich auf den Tag genau, 14. November 2018, also auf den Tag genau das 35. Jubiläum dieser Plattenveröffentlichung. Also musste ich ihn dann, obwohl es damals eigentlich um seine neue Band Red Dragon Cartel ging, da habe ich das dann als Anlass genommen, dann natürlich auch mal mit ihm drüber zu sprechen. Ja. Und damals hat er auch gesagt, so dass es ihm ja gar nicht ums, also ne, er hat halt auch nie Geld für Bark at the Moon gesehen, was ja dann darauf zurückschließen lässt, dass er, also für Songwriting,
ja, klar,
ne, hat er nie
klar.
irgendwie Geld bekommen, was ja dann darauf schließen lässt, dass er auch bei den Verwertungsgesellschaften nicht mit angegeben wurde, trotz seiner Beiträge zu den Songs. Und er hat dann damals zum einen gesagt, dass er zu Ozzy Osbourne auch quasi gar keinen Kontakt mehr hat, seit er da aus der Band raus ist. Also das ist wirklich nicht im Guten auseinandergegangen und hat sich dann auch eigentlich nie so richtig nochmal eingefangen, wobei jetzt zuletzt bei dieser Abschiedsshow von Ozzy Osbourne letztes Jahr, da haben er und Jake E. Lee ja wohl zumindest nochmal kurz ein paar Worte hinter den Kulissen gewechselt und sich irgendwie noch zumindest mal so ganz vorsichtig ausgesöhnt, was ja dann wenigstens ein ganz versöhnliches Ende war. Aber damals hatten die beiden wirklich gar keinen Kontakt, seit er aus der Band raus ist. Und er hat irgendwo auch mal erzählt, als Gus G. dann aus Ozzy Osbournes Solo-Band wieder raus war, dass er auch gefragt wurde, ob er sich vorstellen könnte, wieder zurückzukommen, bevor dann Zakk Wylde zurückgekehrt ist. Und damals hat er auf die Anfrage von Sharon Osbourne halt nur gesagt, ja, klar kann ich mir das vorstellen. Aber Grundbedingung ist, dass die Credits für Bark at the Moon jetzt endlich geregelt werden, ne, dass ich da namentlich genannt bin. Hat auch gesagt, mir ging es gar nicht um die Kohle, nur darum, dass da mein Name drunter steht, damit das jetzt einfach mal klar ist, wer diese Songs wirklich geschrieben hat. Und dann hat er nur gesagt, so ja, und daraufhin habe ich von der Sharon dann nie wieder was gehört.
Okay.
Also, ja, ganz schwieriges Verhältnis da zwischen Jake E. Lee und den Osbournes. Mhm. Trotzdem zwei super Platten zusammen aufgenommen. Und ich muss sogar sagen, von den zwei Alben, die Jake E. Lee da mitgeschrieben und gespielt hat, finde ich, ist The Ultimate Sin sogar noch das Bessere. Ich finde, auf Bark at the Moon ist halt dieser Titelsong super, super, super geil und den kennt ja auch jeder.
Okay.
Aber dann so danach kommen schon so ein paar Tracks, die ich persönlich jetzt nicht unbedingt brauche. Aber auf Ultimate Sin finde ich es wirklich ziemlich jeder Song ein Treffer. Also wirklich ganz stark.
Okay, lass uns noch mal einen Schritt zurückgehen und mal so auf die allgemeine Ausrichtung von der Ozzy Osbourne Band, sage ich mal, kommen. Weil Ozzy Osbourne war ja bei Black Sabbath in den 70ern und die haben ja eher so, wie soll man sagen, so Proto-Heavy-Metal, Hard-Rock, so doomigen, langsamen,
ja,
lauten Rock gespielt. Und mit seiner Solo-Band Ozzy Osbourne, da war die Ausrichtung dann doch eine andere. Also es ist immer eine Band gewesen, meistens vier Mitglieder. Das heißt also, ne, Ozzy Osbourne als Sänger war immer gesetzt, natürlich als Namensgeber. Dann gab es einen Schlagzeuger und einen Bassisten, die haben fröhlich durchgewechselt. Da gab es auch immer mal Knatsch. Und wichtig für den Sound war aber auch immer so ein Gitarrist oder so ein Flitzefinger, ja, muss man sagen. Ne? Also der Gitarrist, der hat es irgendwie definiert, wie der Sound war. Also so ein bisschen anders als bei Black Sabbath. Tony Iommi natürlich auch
die einzige Konstante in
Gitarrengott irgendwie, ja, aber anders, völlig, ja, anders. Wie würdest du denn dieses Gitarrenspiel charakterisieren? Also ist der Gitarrist so eine Art Alleinunterhalter oder ich weiß nicht.
Also ich finde auf jeden Fall, im Falle von Ozzy Osbourne, hatte ich ja vorhin schon mal kurz angerissen, sind die Gitarristen auf jeden Fall alle immer sehr prägend dann für den Gesamtsound gewesen. Wer da jetzt irgendwie Schlagzeug oder Bass gespielt hat, ganz ehrlich, finde ich, hat jetzt für mich nie so den Riesenunterschied gemacht auf den einzelnen Platten. Also es gibt ja sogar die abstruse Situation, dass in den 2000ern irgendwann Rob Trujillo und Randy Castillo, glaube ich, nee, gar nicht, wie dieser Tommy Clufetos, genau, der hat da, glaube ich, schon bei Ozzy gespielt. Die haben dann irgendwie die Bass- und Drumspuren für alte Platten wohl nochmal neu eingespielt, weil die so im Knatsch mit den ehemaligen Musikern waren, dass die gesagt haben, alles klar, wenn wir jetzt hier die Spuren ersetzen, dann kriegen die keine, dann ist die Frage, ob die noch Tantiemen kriegen, geklärt und dann ist das Thema durch. So, dann wurden wirklich die Spuren dann ausgetauscht für Neuveröffentlichung, damit man den ehemaligen Musikern definitiv keine Tantiemen mehr zahlen muss. Ja. Also da gab es wirklich immer eine Menge Stunk. Aber jetzt im Falle von Jake E. Lee, der ist halt im Vergleich zu dem Randy Rhoads vorher nochmal deutlich, wie soll ich sagen, ohne jetzt Randy Rhoads irgendwas Böses zu wollen, aber Jake E. Lees Spiel ist ja schon nochmal deutlich technischer. Also okay. Randy Rhoads kommt ja noch sehr so aus dieser ursprünglichen Van Halen-Schule. Und Jake E. Lee, würde ich sagen, ist dann schon so einer dieser Next-Level-Shredder, die dann in den 80ern ja gefühlt aus jedem Loch irgendwo rausgesprungen sind. Technisch auf jeden Fall nochmal ein ganz anderes Level dann gewesen, vom Gitarrenspiel her.
Das bedeutet, ich habe mal so ein Video gesehen von Jake E. Lee, wie er erklärt hat, also er hat vorher bei so einer kalifornischen Hair-Metal-Band gespielt, Rat, auch sehr erfolgreich in den 80ern gewesen, und den Unterschied, wie er zu spielen hatte, den hat er mal so erklärt, also bei Rat wäre das halt irgendwie so ein straight Riff gewesen, so bum 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 bum, keine Ahnung, und bei Ozzy Osbourne musste er sich dann was überlegen, also da musste irgendwie noch mehr kommen, da musste er dann halt immer irgendwie so irgendwas einbauen, und das geht halt die ganze Zeit so.
Ich meine, bei Ozzy gibt's ja dann nun mal nur einen Gitarristen und der muss ja dann den ganzen Raum füllen, den in einer Band wie Red ja zwei einnehmen.
So, ja, genau.
Da hat er dann natürlich schon ordentlich was zu tun. Das ist wohl wahr. Und ich finde, das merkt man bei Jake E. Lee halt wirklich sehr stark an der, ne, was du gerade schon angedeutet hast, der schleudert in die Riffs ja immer wieder auch so schnelle Läufe rein, die dann noch so ein bisschen Raum füllen, wo sonst vielleicht schnell mal so das Gefühl von Leere entstehen könnte, damit da halt bloß immer irgendwie was los ist und man nicht die Aufmerksamkeit der Hörenden irgendwie verliert.
Ja, dann haben wir natürlich Ozzy Osbourne, der auch anders als bei Black Sabbath, ja, wie soll man sagen, also er hat sich in den 80ern dann doch den Ruf als Madman, also er wurde ja auch als solcher bezeichnet, dann wirklich hart erarbeitet. Also es fing damit an, dass er, ich glaube, es ging da um die erste Platte, da saß er dann mit dem Manager und den Plattenbossen irgendwie zusammen und CBS, der Plattenfirmenriese, der musste von den Qualitäten von Ozzy Osbourne überzeugt werden und erst hatten sie kein Interesse und dann kam der Manager auf die tolle Idee, ja, wir nehmen zwei Tauben mit und lassen die dann irgendwie in dem Büro da rumfliegen. Und das hat Ozzy Osbourne dann zur Hälfte verwirklicht. Also die eine Taube hat er dann wirklich fliegen lassen und der anderen hat er dann den Kopf abgebissen. Also das war offensichtlich überzeugend genug. Der Vertrag wurde dann abgeschlossen, aber das hat dann natürlich auch irgendwie seinem Ruf zugetragen und 82 gab es dann noch so eine Situation, wir sind dann in den USA getourt und jemand aus dem Publikum hat dann eine lebende Fledermaus auf die Bühne geschleudert und Ozzy Osbourne hat die genommen und dachte, das sei irgendwie so eine Attrappe und biss da halt auch nochmal herzhaft zu und bis er dann ziemlich schnell merkte, oh nee, das war jetzt doch eine echte Fledermaus und
diesen Moment beschreibt er in seiner ersten Autobiografie auch sehr detailliert, wie da so ein bisschen der Schock eingesetzt hat, als plötzlich Blut durch seinen ganzen Mund lief und er realisiert hat, was da gerade passiert ist. So, und fand es, glaube ich, also wenn ich mich jetzt recht entsinne, fand er es jetzt auch nicht so toll, dass dieser Vorfall immer wieder so hervorgekramt wurde als so der Ozzy Osbourne-Moment, weil, obwohl es ja einfach nur ein Versehen war und er eigentlich niemals in seinem Leben absichtlich irgendwie so einem Tier den Kopf abbeißen wollen würde. Also auch bei dem Vorfall mit den Tauben war er ja nicht so ganz bei sich.
Ja, das muss man halt, genau, das muss man dazu sagen, ne? Also dass er da auch die 80er für allerlei Drogenkonsum gut genutzt hat.
Ja, dieser Spruch, den ich habe mal irgendwo gehört, wenn Leute behaupten, sie könnten sich an die 80er erinnern, waren sie nicht wirklich dabei. Ozzy Osbourne ist wahrscheinlich der lebende Beweis dafür, dass da was dran ist.
Ja.
Oder nicht mehr lebende.
Ja, in dem Fall genau, ja. Also das heißt, er ist als Madman dann quasi inszeniert worden oder hat sich inszeniert oder er hatte den Ruf irgendwann weg. Ja. Und
ich glaube, irgendwann hat er den Ruf einfach weggehabt und sich dann auch nicht mehr dagegen gewehrt.
Ja, wobei er natürlich auch auf den Plattencovern auch immer so inszeniert wurde.
Ja, das
fing dann halt an
stimmt.
mit Blizzard of Oz, das war das erste Album, wo er dann halt irgendwie so eine leicht okkulte, satanistische Szenerie irgendwie auf dem Dachboden, keine Ahnung, dann kam Diary of a Madman, ich weiß nicht, da war so Bark at the Moon als Werwolf und jetzt haben wir The Ultimate Sin. Ja, was ist das eigentlich? Also er als feuerspeiender Drache in einer postapokalyptischen Landschaft.
Hab ich auch nie so ganz verstanden, was das abbilden soll.
Ja. Aber da war eigentlich der Ruf schon völlig ruiniert. Also da war es dann schon egal.
Ja. Aber auf jeden Fall im Hintergrund bei dem Ultimate Sin Cover ist ja noch dieser Nuklearpilz da zu sehen. Den kann man ja zumindest mit so Songs wie Thank God for the Bomb oder Killer of Giants noch in Verbindung bringen. Da verstehe ich zumindest noch die Idee dahinter, aber der Rest von diesem Bild ist schon sehr seltsam.
Würdest du denn sagen, dass die, also sagen wir mal so, ich habe mir häufig Gedanken gemacht im Plattenladen. Damals ist man noch in den Plattenladen gegangen und so weiter. Und ich bin wirklich häufig auch um diese Platte rumscharwenzelt und ob ich sie mir kaufen soll oder nicht. Als CD dann oder als Platte, ich weiß gar nicht. Und ich habe sie mir nie gekauft. Und ich habe mich halt immer gefragt, korrespondiert das Albumcover eigentlich auch mit der Musik? Also das sieht ja so ein bisschen apokalyptisch aus, so, aber so völlig übertrieben, auch so comichaft überzeichnet. Und keine Ahnung, ist denn die Musik insgesamt auf The Ultimate Sin, ist das satanistische Krachmusik?
Das jetzt nicht unbedingt, aber ich finde, comichaft überzeichnet trifft's dann doch auch musikalisch ganz gut. Also jetzt nicht im Sinne von, dass das ein albernes Spaßalbum wäre, so, mhm. Aber halt, es ist ja schon alles so ein bisschen Spinal Tap-mäßig auf 11 gedreht, ne? Die Gitarren sind quasi am Dauerdudeln, so, Ozzy singt so kaputt wie selten in seiner sonstigen Karriere. Also ich finde, auf dem Album hört man ihm schon besonders an, dass er einfach kaputt war.
Okay.
Und das, also ich finde, es funktioniert trotzdem, aber gerade so im Refrain von Thank God for the Bomb, wenn er da den Songtitel immer wiederholt, da finde ich, das klingt immer schon so ein bisschen so, als wäre das auch kurz vor, ich brech gleich zusammen. So.
Okay. Aber ich. Es gibt ja auch ein Musikvideo tatsächlich zum Titeltrack.
Ja.
The Ultimate Sin, ich weiß nicht, hast du das vor Augen? Das ist ja eigentlich ein Leckerbissen, ein filmischer Leckerbissen, weil...
Erzähl doch mal, Eckart, was ist denn daran so wunderbar?
Also man hat halt zwei Handlungsstränge. Also einmal natürlich das übliche, Ozzy steht mit seiner Band auf der Bühne, kommen wir gleich noch zu. Und das andere ist, Ozzy schlüpft in die Rolle ja quasi eines Ölmagnaten, Ozzy Oil, und er führt offensichtlich diese Firma und sitzt dann in Besprechungen mit so einem Cowboy-Hut, also mit so einem Dallas-Hut, muss man ja sagen, dann, und ist aber nicht sonderlich an der Sache interessiert. Also ich kriege jetzt nicht alles zusammen, aber er zieht sich dann irgendwie die Cowboy-Stiefel aus und letzten Endes, ich weiß gar nicht, er wird, glaube ich, auch von einer Teufelin verführt oder so, die er dann letzten Endes in den Swimmingpool wirft. Und die andere Sache, das ist nämlich genau die Sache, die du sagst. Also es gibt dann halt auch Live-Aufnahmen, wo er auf der Bühne dann rumstiefelt oder soll man sagen... Also es sieht nicht sonderlich dynamisch aus, was man da gefilmt hat. Also er hat irgendwie so eine Art Bademantel an. Also das scheint irgendwie sein damaliges Bühnenkostüm gewesen zu sein. Und die Bewegungen sind halt wirklich schon so ein bisschen tapsig, wie so ein Tanzbär. Ja. Also körperlich war er, glaube ich, zu dem Zeitpunkt echt nicht in guter Verfassung.
Nee. Das glaube ich allerdings auch, aber ich meine, dieses Tapsige kennt man von ihm ja dann eigentlich auch fast nur noch, oder? Also in den letzten 25 Jahren seiner Karriere sah das jetzt auch nie anders aus. Ich glaube, der Ozzy, der hat halt schon sehr früh so zugelangt, was vor allem Drogen angeht, dass da halt einfach ein paar Dauerschäden dann nicht so richtig zu vermeiden waren. Aber das mit der Teufelin, die ihn in dem Video verführt, jetzt wo du es sagst, schließt ja dann zumindest an diese, ja, fast schon Succubus-artige Figur, ja, Succubus jetzt nicht, aber schon diese auch teuflische Dame hier auf dem Albumcover dann an. Vielleicht ist die ultimative Sünde ja irgendwas mit Öl.
Ey, genau.
Land klauen wegen Öl, ich weiß es nicht, man könnte da jetzt wilde Interpretationen auf jeden Fall zusammenbasteln.
Absolut. Was ist denn dein Highlight auf dem Album?
Also der Titelsong auf jeden Fall, ansonsten...
Was tiest dich da? Ist das die Melodie, der Refrain, das Riff?
Ja, auf jeden Fall die Gitarrenarbeit von Jake E. Lee, aber ich finde es auch einfach so... Also meistens ist ja der Opener-Song auf so einem Album eher was Flottes und ich finde es immer, wenn ich die Platte anmache, direkt so erstaunlich, dass die mit so einem dann eher
stampfendem,
leicht schleppendem Song loslegen, der dann so ein bisschen was Hymnisches an sich hat. Ich finde den auf jeden Fall auch mega eingängig, ich finde, der hat coole Riffs und halt einfach generell eine richtig starke Gitarrenarbeit von Jake E. Lee, wo direkt am Anfang der Platte nochmal etabliert wird, was für ein super Gitarrist da am Werk ist. So, und ansonsten ist Shot in the Dark der große Hit des Albums, natürlich, ja. Genau, der Abschlusssong und auch der Hit des Albums, definitiv auch noch ein Highlight. Killer of Giants fand ich immer ziemlich stark.
Mhm. Was hat's damit auf sich, Killer of Giants? Der Song, der fällt so ein bisschen fällt so ein bisschen raus. Er ist so ein bisschen anders, ne? Mit den Gitarren-Arpeggien am Anfang und.
Ja, der zeigt auf jeden Fall noch eine etwas melodischere Seite, das stimmt wohl. Aber thematisch geht's ja auch hier wieder um Krieg, wahrscheinlich auch ein bisschen um die Angst vor atomarer Vernichtung, wenn es hier heißt, then can you tell me what the weapons are for? Also es passt ja dann alles wieder zu dem Atompilz irgendwie auf dem Albumcover, auch wenn die Ozzy Osbourne-Figur auf dem Cover, wo sich da der Zusammenhang jetzt nicht so erschließt.
Ja, ist natürlich aber die Frage, ob Ozzy dann wirklich solche Ängste hatte, wenn er die 80er sowieso im Drogennebel irgendwie verbracht hat. Also insofern.
Ja, das ist natürlich eine berechtigte Frage, aber ich sag mal, ich meine, ich war ja jetzt nicht live dabei, aber wenn man sich so Berichte anhört, scheint die Angst vor dem Atomkrieg in den 80ern eigentlich allgegenwärtig gewesen zu sein. Deswegen ist es jetzt, glaube ich, auch wenig verwunderlich, dass das auf so einem Metal-Album hier dann auch sogar in mehreren Songs, also Thank God for the Bomb ist ja. Vom Titel her schon völlig klar, dass es da auch um Atombomben gehen muss.
Wobei die Texte natürlich auch nicht von Ozzy verfasst wurden, sondern so heißt es von dem ehemaligen Bassisten Bob Daisley, der aber auf dem Album nicht zu hören ist.
Weil er sich halt auch mal wieder verkracht hat. also auch wieder einer ist, der sich dann da verkracht hat, vornehmlich mit dem Management natürlich.
Mit wem sonst, mit Ozzy kamen, glaube ich, alle gut aus, wahrscheinlich, aber.
Meistens, glaube ich schon, ja. Aber auch der Bassist, der dann tatsächlich auf dieser Platte geschrieben und Shot in the Dark mitgeschrieben hat, Phil
Sasson.
Sasson, ich hoffe, ja.
Nehme ich mal an, ja.
Okay. Auch der hat ja nicht lange in der Band durchgehalten. War auch die einzige Platte, meine ich, auf der er zu hören ist. Der war dann auch relativ schnell wieder weg vom Ozzy Osbourne-Fenster. Aber ich meine, hey, wenn man dann sein Leben lang Tantiemen von so einem Ozzy-Hit kassieren kann, war das, glaube ich, trotzdem ein ganz guter Deal für ihn.
Ja, gerade weil der Song ja auch als Single ausgekoppelt wurde.
Ja, deswegen,
und so
deswegen. Also da gibt's ja durchaus Leute, die durch den richtigen Songwriting-Credit zur richtigen Zeit dann quasi den Rest ihres Lebens machen konnten, was sie wollten. Also ist jetzt ein bisschen ab vom Thema, aber ich erinnere mich immer daran, wie Brian Tetler von Diamond Head mal meinte, das meiste Geld hat er verdient mit den Coversongs, die Metallica von Diamond Head aufgenommen haben.
Oh, okay.
Ja. Und damit hätte er sogar so mit den Tantiemen aus den Metallica-Covern hätte er so viel Geld verdient, dass er eigentlich nichts mehr machen bräuchte und trotzdem klarkäme. Hm.
Metallica ist natürlich noch ein gutes Stichwort, weil um sich einfach mal die Dimensionen vor Augen zu führen, Ozzy Osbourne ist im Anschluss an dieses Album getourt und zwar als Headliner und Vorband waren Metallica,
ja, mit Master of Puppets damals im Gepäck.
Metallica, wirklich die größte Heavy-Metal-Band, die es heute gibt, neben Iron Maiden. Ja. Und die haben halt auch mal klein angefangen, beziehungsweise die waren damals gar nicht so klein. Und Ozzy Osbourne war einfach noch größer.
Aber das war ja dann auch das letzte Mal, dass Metallica noch groß als Support-Act für irgendwen aufgetreten sind, muss man ja auch dazu sagen. Master of Puppets, was im selben Jahr rauskam, hat die ja dann auch so weit nach oben dann katapultiert, dass sie dann mit dem Nachfolgealbum Justice for All ja dann auch Headliner in Arenen sogar schon waren. Mhm. Das vergisst man. Jetzt sind wir natürlich völlig ab vom Thema, aber ich finde es immer so krass, wie oft die Leute vergessen, dass Metallica auch vor dem schwarzen Album schon riesig waren.
Ja.
So. Aber gut, zurück zu Ozzy Osbourne.
Ozzy Osbourne, genau. Was mir noch aufgefallen ist, wir hatten hier im Boys of Summer Podcast ja auch schon mal eine Doppelfolge über die Filthy 15 und ging es ja gerade Mitte der 80er, also genau zu dieser Zeit ging es um Songs, die nicht jugendgeeignet waren, die auf einer berüchtigten Liste gelandet sind und womit man dann versucht hatte, Zensurmaßnahmen durchzusetzen. Ozzy Osbourne hat es nicht geschafft auf diese Liste, weil Black Sabbath, seine alte Band, die war tatsächlich drauf, allerdings mit dem 83er Song Trashed und da ging es dann um Trunkenheit am Steuer. Ozzy Osbourne selbst hat es nicht geschafft. Schade.
Was schon verwunderlich ist bei seinem Image und den Songs, die er so aufgenommen hat. Aber wenn ich mir jetzt die Liste dieser Filthy 15 nochmal anschaue, dann war ja doch eher Sex das Thema, das da eine Band irgendwie hinfabriziert hat. Und das spielt ja dann bei Ozzy Osbourne gar nicht mal so sehr eine Rolle.
Das stimmt allerdings, genau. Was hätte man dann sagen sollen irgendwie? Ja, er hat sich in einen Werwolf verwandelt, das ist für Kinder nicht geeignet. Oder ja. Vielleicht kam dann The Ultimate Sin einfach auch ein paar Monate zu spät und wäre das Album ein halbes Jahr früher rausgekommen, dann wäre vielleicht auch auf der Liste gelandet. Dann wären es die Filthy 16 oder keine Ahnung.
Ja, aber schon kurios, dass es Madonna in diese Liste geschafft hat, aber Ozzy Osbourne nicht. Ne? Also können wir aus heutiger Sicht, würde sich ja niemand mehr an Madonna irgendwie, da ist ja nichts mehr anstößig dran, wenn man das heute, also an keinem dieser Songs ist ja heute noch groß was anstößig.
Aber Ozzy Osbourne und Madonna, es soll ja auch irgendwie so ein Duett gegeben haben.
Ist das so? Da habe ich tatsächlich noch nie von gehört.
Also man hat einiges probiert auf jeden Fall in den 80ern, also gerade irgendwie so Mitte, Ende der 80er waren ja auch wirklich für Heavy Metal schwierige Zeiten, weil da halt auch die Plattenfirmen ein gehöriges Wörtchen mitgeredet haben und denken wir zum Beispiel an Judas Priest, ne, das Turbo-Album. Super Album, gute Songs drauf, Klassiker auf jeden Fall, aber der Sound, da hat man ja schon ein paar Kompromisse gemacht und
ja, das war ja ein Versuch, den US-Markt zu knacken, wie er offensichtlich ja nicht sein könnte.
Ja, wie war das denn hier bei Ozzy Osbourne, The Ultimate Sin? Also das Album, ich glaube, es ging auch so ein bisschen in die Richtung oder man hatte es befürchtet jedenfalls.
Ja, also ich würde auch sagen, so die beiden Jakey Lee-Platten, Bucket the Moon und Ultimate Sin, sind schon die, wo Ozzys Musik dann schon so auf diese Hair-Metal-Welle so ein bisschen mit aufgesprungen ist. Ne? Es passte ja dann auch, dass die dann mit Motley Crue mal zusammen auf Tour waren. Gut, Metallica passen da jetzt vielleicht nicht so ins Bild, ne? Aber so grundsätzlich sind das schon, ich meine, zu dem Zeitpunkt hatte Ozzy ja auch ganz schlimm geföhnte Haare, die so quasi gefühlt nur noch vom Haarspray zusammengehalten wurden. Wenn man sich da mal Bilder aus der Zeit anguckt, so, ne, das war vielleicht nicht von seiner Seite aus, aber auch da, ne, Management-seitig, glaube ich, schon teilweise ein bewusster Versuch, den jetzt in den gerade aufkommenden Hair-Metal-Zug damit aufspringen zu lassen und diesen Hype mitzunehmen. Ist ja im Prinzip genau das Gleiche, was Whitesnake mit 1987 gemacht haben, worüber wir ja schon mal gesprochen haben hier. Nur bei denen war es natürlich dann, also da gibt es ja gar keine Diskussion mehr, ob das jetzt ein Versuch war, auf den Hair-Metal-Zug aufzuspringen. Da war es ja ganz klar nichts anderes. Aber trotzdem super Album.
Auf jeden Fall.
Aber bei Ozzy ist, finde ich, schon noch mehr, also Ultimate Sin ist ja jetzt nicht so super glatt gebügelt wie jetzt so ein 1987 oder irgendwie Hysteria von Def Leppard oder so. Ne?
Oh ja.
Die Gitarren bei Ozzy, die haben ja schon noch ordentlich Zerre drauf und braten so richtig schön aus den Boxen. Das ist ja jetzt nicht völlig weichgespült, was da passiert ist. Aber gerade so ein Song wie Shot in the Dark ist ja nicht umsonst ein Hit geworden. Ne? Der könnte in ähnlicher Form auch von der einen oder anderen Hair-Metal-Band durchaus kommen.
Das heißt, da spielen die Gitarren eigentlich gar nicht so die Rolle. Also gerade Shot in the Dark ist wirklich so dieser Hymnencharakter, muss man sagen. Also Hymnencharakter in dem Sinne, dass es halt wirklich sehr, der Refrain ist halt sehr harmonisch durchgestylt und ja, ist sehr eingängig einfach.
Ja, also schon ein Song, der auf Hit getrimmt ist.
Ja, okay. Aber auch sehr gekonnt und was man dann halt auch sagen muss, ist, für das Album hat sich die Band, beziehungsweise also Ozzy Osbourne dann mit seiner Band, die haben sich da ja auch nicht irgendwie Monate Zeit genommen. Also wie das gerade bei Whitesnake dann der Fall war, wir hatten da ja gehört, dass da irgendwie allein Monate mit dem Produzenten drauf ging, um den richtigen Gitarrensound zu finden. Und bei Def Leppard war es ja so, dass dann letzten Endes der Bass hat zugesagt, komplett programmiert war und dass die Gitarrenakkorde dann wirklich Ton für Ton einzeln aufgesplittet wurden und aufgenommen wurden. Also das sind natürlich ein unheimlicher Aufwand, der da betrieben wurde.
Ja.
Das ist hier gar nicht so. Ne? Das ist schon irgendwie noch ein recht natürliches Album.
Auf jeden Fall, also es klingt ja schon immer noch nach einer Band, die da zusammen was aufgenommen hat. Finde ich auch sehr lebendig irgendwie produziert. Also ich weiß es jetzt gar nicht so, aber wenn mir jetzt jemand sagen würde, dass da zumindest Teile auch irgendwie, dass da, weiß ich nicht, Bass und Schlagzeug zum Beispiel zusammen aufgenommen wurden oder so und halt nicht alles immer komplett einzeln getrackt wurde, würde ich das jetzt nicht in Frage stellen. So, also das käme mir schon plausibel vor.
Wichtige Frage ist natürlich, Jake Lee, großer Gitarrist, gerade auch ja. In deinen Augen, was auf ist denn Fall. Sein bestes Solo auf dem Album?
Ich finde halt ehrlich gesagt, auf der Platte stechen viel mehr die Riffs
okay.
hervor und so das Songwriting als jetzt zwingend. Also wenn ich an Jake Lee und Solo denke, denke ich halt immer an Bark at the Moon, aber das ist ein falsches Album jetzt gerade hier. Das Solo ist natürlich der völlige Wahnsinn und da muss ich auch sagen, finde ich, hat er, so toll ich ihn als Gitarrist generell finde, das ist das beste Solo, was er jemals eingespielt hat, würde ich behaupten. Also wirklich total fantastisch. Aber auf Ultimate Sin, ja. finde ich, sind es wirklich eher so die Riffs und die generellen Gitarrenarrangements, ne? Gerade diese Licks, die er in die Riffs immer wieder einschleudert, um da den Raum zu füllen und für so Aufhorcher zu sorgen zwischen irgendwie Strophe und Refrain und so, ne, dass das alles spannend bleibt. Das, finde ich, ist eigentlich die Stärke seines Gitarrenspiels hier auf dem Album.
Bester Song? Bark at the Moon.
Ja, der ist natürlich, wenn der auf Ultimate Sin wäre, dann wäre das, glaube ich, mein Lieblings-Ozzy Osbourne-Album überhaupt. Aber ich gehe auch hier, glaube ich, mit dem Titelsong.
Ja, okay.
Ultimate Sin.
Ultimate Sin. Shot in the Dark ist auch gut, ne? Aber,
ja, ist auch gut, aber Ultimate Sin, das finde ich, ist der stärkste Song auf dem Album. Hätte ich mir gewünscht, ich habe Ozzy ja noch ein paar Mal solo gesehen, dass er den mal wieder auch rausgekramt hätte, aber dazu ist es dann leider nie gekommen.
Okay.
Zumindest nicht bei den Shows, die ich gesehen habe.
Wann hast du Ozzy Osbourne gesehen live?
Boah, 2010, glaube ich, das erste Mal.
Okay.
In Oberhausen, dann 2011 direkt nochmal beim Wacken Open Air und dann sollte es ja irgendwann mal so eine Black Sabbath Tour zum 13-Album geben,
ja.
die dann aber ausfiel, weil Tony Iommi, glaube ich, krank war und dann wurde das in Ozzy and Friends umbenannt, was letztendlich nichts anderes hieß, als dass dann Geezer Butler irgendwie für 3 Songs mit auf der Bühne war und viel mehr. Zumindest bei der Show in Dortmund damals war da nicht mit Friends. Wobei ich doch, ich glaube, Zach Wilde kam dann auch nochmal auf die Bühne, der war zu dem Zeitpunkt ja nicht in der Band. da habe ich ihn dann nochmal gesehen. Und dann auf sein letztes Deutschlandkonzert habe ich tatsächlich gesehen, 2018 in Oberhausen.
Okay.
Eigentlich sollte er danach nochmal kommen nach Dortmund, da hatte ich auch Karten für, aber das ist ja dann erst 3-4 Mal verschoben worden und bis es dann irgendwann komplett gecancelt wurde. Also ein paar Mal, ich habe ihn sogar zweimal mit Black Sabbath gesehen.
Okay.
2005 und dann irgendwie 14 oder so,
sag mal.
Oder 15.
Da hast du mir natürlich was voraus. Also Ozzy Osbourne habe ich 2018 auch gesehen in Norwegen. Da war natürlich auch schon so ein bisschen abzusehen, yo, Ozzy ist auch nicht mehr der Jüngste. Also
Nee, das war in Oberhausen auch ganz klar. Da gab es auch damals so einen 15-Minuten-Spot, glaube ich, wo seine Band dann so ein Instrumental-Medley gespielt hat, 10 Minuten oder 15 oder auf jeden Fall sehr, sehr lange und Zach Wilde da dann halt rumsoliert hat bis zum Umfallen. Das war was, wo ja natürlich völlig klar war, dass das jetzt nur passiert, damit der Ozzy in der Mitte des Sets sich nochmal für ein paar Minuten hinter der Bühne irgendwie mit einem Tee begnügen kann, damit der da oben nicht zusammenbricht.
Und Black Sabbath hast du zweimal gesehen mit Ozzy Osbourne. Also ich habe Black Sabbath dreimal gesehen, aber jedes Mal ohne Ozzy Osbourne und nicht mal mit Dio, also nicht mal das.
Okay, also immer mit Tony Martin.
Ja, richtig, richtig. Also ich habe immer irgendwie die Touren dann rausgesucht, wo Tony Martin, der sicherlich auch begnadete Sänger, aber etwas unglückliche, sag ich mal, in der großen Reihenfolge von großen Sängern. Also.
Das ist das Ding. Ich habe tatsächlich einen Kumpel, der mag die Tony Martin-Ära von Black Sabbath sehr gerne, hat die Band aber auch darüber kennengelernt.
Ja.
Und mit dem hatte ich dann auch mal so ein Gespräch, so, wo wir uns so ein bisschen, wo ich dann meinte, ja, nee, für mich ist das nichts. Und dann meinte er natürlich auch so, ja klar, wenn du erst Ozzy hast und dann hörst du dir die Dio-Platten an und dann Tony Martin, so, ja, ne, dann ist natürlich das Ganze vielleicht nicht so der Hammer. Aber für ihn war die Tony Martin-Phase tatsächlich total wichtig.
Also das ist natürlich auch immer die Gretchenfrage. Also um das jetzt vielleicht insgesamt mal so abzuschließen, ne, Black Sabbath. Mit welchem Sänger? Ozzy Osbourne, also für viele ist das natürlich die einzig wahre Version, wegen Ozzy halt. Und welcher Sänger ist dabei? Oder Ronnie James Dio, Tony Martin, wie gesagt, auch auf vielen Alben mit dabei, aber irgendwie stand er immer so ein bisschen Ja, er war halt nicht so der große, der große Star.
Ja, und hat ja leider, also was heißt leider, ne, aber für ihn leider dann auch die, ich sag mal, am wenigsten erfolgreiche Phase von Black Sabbath als Sänger. Ja, also muss man ja leider so sagen.
Ja, ist so eindeutig.
Mit Ozzy und Dio lief es ja dann doch immer sehr viel besser. Ja gut, wobei die eine Platte und Tour mit Ian Gillan, die war vielleicht noch weniger erfolgreich als,
aber dann,
naja, Tony Martin hatte auf jeden Fall immer ein schweres Los. Aber um kurz auf die Frage zurückzukommen, ich sag mal, Black Sabbath ist es eigentlich nur mit Ozzy Osbourne, trotzdem mag ich die beiden ersten beiden Dio-Platten, dann später die Dehumanizer, die ist auch gut, aber jetzt vielleicht nicht so der Hammer, aber Heaven and Hell und Mob Rules sind dann schon, finde ich ehrlich gesagt, noch musikalisch ein bisschen stärker. Ich finde halt nur, das ist halt nicht Black Sabbath, also die klingen ja wie eine völlig andere Band mit Dio.
Naja, genau.
Und die wollten ja damals Heaven and Hell auch eigentlich gar nicht als Black Sabbath veröffentlichen, das war ja dann nur auf Druck der Plattenfirma, ist das
ach,
ja dann
da
passiert,
schon,
weil die
okay
gesagt haben,
ja.
Also Heaven and Hell wurde nur als Black Sabbath Album rausgebracht, weil die Plattenfirma gesagt hat, nee, der Name ist groß, der verkauft, also ne, ihr habt jetzt hier einen neuen Sänger und jetzt macht er mal schön weiter unter dem Namen. Deswegen eigentlich, als sie dann später in den 2000ern mit Dio nochmal als Heaven and Hell zusammenkamen, war das dann eigentlich sogar mehr so, wie sie sich in den 80ern schon gewünscht hätten, als es damals dann war, wo sie quasi mehr oder weniger dazu genötigt wurden, als Black Sabbath dann weiterzumachen, obwohl es ohne Ozzy ja gar nicht mehr wirklich Black Sabbath war.
Ja.
Also Ozzy hätte ja das, was da dann musikalisch passiert ist, hätte ja mit Ozzy Osbourne überhaupt nicht funktioniert.
Nee, auf gar keinen
Fall. Umgekehrt, und da gibt's ja ein paar Live-Aufnahmen, ne? Klar, als die noch Black Sabbath dann mit Dio hießen, haben sie natürlich auch Sachen aus der Ozzy-Ära gespielt und so grandios Dio als Sänger auch ist, der ist natürlich rein technisch auch viel besser als Ozzy Osbourne, aber die Ozzy-Sachen mit ihm am Mikro, das funktioniert halt auch gar nicht so, ne? Die leben ja von dieser kaputten nasalen Stimme, so. Also Ozzy ist sicherlich nicht der beste Sänger gewesen, aber halt total einzigartig. Und dadurch hat er sich ja dann auch im Prinzip unersetzbar gemacht, so zumindest für die Songs, die er halt auch mitgeprägt hat. Klar, Black Sabbath mit Dio hat dann auch funktioniert, aber ja nicht, weil der Dio Paranoid oder Iron Man so toll gesungen hat, sondern weil Heaven and Hell und Mob Rules halt hammerstarke Platten waren. So.
Ja, genau.
Die dann aber auch musikalisch auf Dio dann gut zugeschnitten waren.
Ja, und um den Kreis nochmal zu schließen, also 86 hatten dann Black Sabbath auch ein Album rausgebracht, das wollte Tony Iommi, der Gitarrist, der wollte es eigentlich unter seinem Namen rausbringen und da hat die Plattenfirma auch gesagt, so nee, der Name Black Sabbath, der zieht immer noch. Deswegen dann letzten Endes
Black Sabbath featuring Tony Iommi oder so,
ja,
steht
genau,
da dann
genau
drauf. Das ist total bekloppt. Total bekloppt.
Ja, ja.
Ist das nicht sogar das Album, wo Glenn Hughes gesungen hat?
Ja.
Ja, ne?
Ja. Ja, also
total bescheuert.
Sind auch gute Songs drauf, aber das Album im Gegensatz zu Ozzy Osbourne, ne, zeitgleich zu The Ultimate Sin, ist wirklich tot produziert. Da ist kein Leben drin, so gar nicht. Jetzt nochmal zu Ozzy Osbourne. Also du hast ja gesagt, der hat danach weitergemacht nach The Ultimate Sin 86. Nicht mehr ausschließlich so waren da die Höhepunkte bei. Also 91, No More Tears, super
das
Album.
Das war ja auch, aber auf jeden Fall nochmal ein Höhepunkt. Also ist ja, glaube ich, sogar sein bestverkauftes Album.
Mhm.
Solo.
Genau, und
noch vor Blizzard of Oz.
Da drauf dann halt auch nicht mehr als Gitarrist Jake E. Lee, sondern Zach Wild. Der fing bei Ozzy Osbourne an als 18-jähriger Bub.
Ja.
Mit langen Haaren, mit langen blonden Haaren. Mittlerweile sieht er halt aus wie so ein Redneck-Waldschrat.
Ja. Das stimmt.
Immer noch mit langen Haaren,
immer noch
super aber
geil Gitarre.
Ebenso, ja, also vom Spiel, Gitarrenspiel wirklich absolut prägend und
Und der war ja jetzt auch von allen Gitarristen dann am längsten in der Band und hat die meisten Platten aufgenommen und den Ozzy-Sound ja da irgendwie dann schon am meisten mitgeprägt. Da muss ich dann wirklich sagen, so sehr ich The Ultimate Sin und Jake E. Lee auch liebe, aber Zach Wild ist am Ende des Tages für mich der definitive Ozzy Osbourne-Gitarrist.
Okay. Dann haben wir das auch geklärt. dann noch The Ultimate Sin, quasi in der Reihe der Alben. Welche Reihenfolge hättest du da? Ist schwierig, ne? Das ist richtig schwierig.
Also Top 5 ist es auf jeden Fall, würde ich sagen.
Okay.
Also No More Tears finde ich auf jeden Fall noch besser. Bark at the Moon. Ist halt der Titelsong super geil, aber der Rest ein bisschen finde ich insgesamt nicht ganz so stark wie Ultimate Sin. Ja, und dann bleiben ja natürlich nur noch irgendwie Blizzard of Oz und Diary of a Madman. Ich persönlich bin eher Jake E. Lee Fan, deswegen würde ich, als jetzt Randy Rhoads, deswegen würde ich, glaube ich, echt sagen, Ultimate Sin dann schon eher so auf Platz 3.
Okay.
3 oder 2, irgendwo so ja. In der Kante würde ich es einordnen.
Okay, auf jeden Fall zeigt das Album exemplarisch wirklich sehr gut, wie soll man sagen, alle Facetten von Ozzy Osbournes Solo-Karriere auf.
Ja, hört euch das Album da draußen auf jeden Fall nochmal an, wenn ihr es jetzt länger nicht mehr gemacht habt. Ich finde nämlich, das ist wirklich eine Platte in Ozzys Diskografie, die so jetzt retrospektiv viel zu wenig Aufmerksamkeit bekommt. Da wird viel zu wenig drüber geredet, wie super die ist.
Da es ja auch dieses wunderschöne Video gibt zu The Ultimate Sin, zum Titeltrack, das solltet ihr euch auf jeden Fall auch nochmal anschauen. Und da werdet ihr Ozzy Osbourne wirklich in Geschäftsfragen auf der absoluten Höhe sehen.
Okay.
Gut, du, dann hab vielen Dank, dass du heute wieder mit dabei warst. Das wird nicht das letzte Mal gewesen sein, hoffe ich.
Nee, hoffentlich nicht, ja.
Wir haben noch ein paar Sachen in der Pipeline, über die wir sprechen können. Ja. Also es gibt auf jeden Fall genug Platten aus den 80ern, wo
das ist wahr.
Gitarren auch eine Rolle spielen. Gut, mein Lieber, dann hören wir uns hoffentlich bald wieder und jetzt hören wir uns alle nochmal Ozzy Osbourne an und The Ultimate Sin.
Jo, Mama.
Danke dir. Ciao. Tschüss. Mir bleibt noch der Hinweis auf unsere Kanäle auf Facebook oder Instagram, wo wir unter dem Handle Boys of Summer Podcast zu finden sind. Oder schreibt uns eine E-Mail. Und wenn euch die Folge und der Podcast gefallen haben, vergebt auch gerne 5 Sternchen auf den Plattformen, wo ihr uns hört. Wir vergeben an euch selbstverständlich ebenfalls 5 Sterne. Deluxe. Und wenn ihr alle Songs aus dieser Folge nachhören möchtet, dann ist unsere Spotify-Playlist der Ankerpunkt. Ihr könnt alle Songs allerdings auch auf unserem YouTube-Kanal anhören. Dort findet ihr auch alle Videos aus dieser Folge, inklusive Ozzy Osbourne als Ölmagnat. Und damit wir auch weiterhin diesen Podcast bestreiten können und nicht Sharon Osbourne um einen Vorschuss anbetteln müssen, wir sind auch bei Patreon zu finden, wo ihr uns monatlich einen kleinen Eurobetrag zukommen lassen könnt. Für uns wäre das so rasant wie das Gitarrenspiel von Jake E. Lee. Und rasant geht's weiter im Boys of Summer Podcast, in Kürze schon mit einem frischen Thema. Bis dahin, tschüss und gute Nacht. Eure Boys of Summer.